Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Schön, dass Sie durch Wind und Wetter heute hergefunden haben. Mit dem Thema heute Abend Zweifel, Triebfeder oder Elend der Philosophie. Heißen Sie mit mir gemeinsam bitte unseren heutigen Referenten und Gast des Abends willkommen, Dr. Thomas Moers. Wie immer zu Beginn des Abends im Kepler-Salon ein paar Worte zum Ablauf. Dr. Thomas Moers hat einen halbstündigen Vortrag zum Thema vorbereitet. Der soll uns einführen, einleiten in das Thema und daran anschließend eine einstündige Diskussion mit hoffentlich vielen interessierten und neugierigen Fragen dazu, sodass der formelle Teil des Kepler-Salons um 9 vorbei ist. Aber Sie können gerne noch hier bleiben. Kepler-Salon selbst schließt seine Türen erst um 10. Wenn Sie also noch Fragen haben, die Sie vielleicht nicht stellen konnten im Laufe der Diskussion oder lieber im Privatissimum mit Dr. Moers noch besprechen möchten, haben Sie also noch Zeit und bleiben Sie bitte gerne hier bis um 10, wenn Sie möchten. Ich wurde auch gebeten, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Georg Stecker, ich bin Produktionsleiter für Linz 09, für die Organisations GmbH Linz 09 im Bereich darstellende Kunst, also Theater, Tanz und Musiktheater. Komme eigentlich aus Wien und habe dort Wirtschaftsgeschichte und Musik studiert und bin jetzt noch bis Ende des Jahres hier in Linz und gehe dann auch wieder zurück nach Wien, höchstwahrscheinlich, und habe dort in den letzten Jahren im Theaterbereich Produktionsleitung gemacht. Und jetzt eine kurze Vorstellung des Gasts und Referenten, Dr. Thomas Moers. Hat an der Universität Passau Politik, Philosophie und Geschichte studiert, hat dort auch dissertiert und seine Habilitation im Fach Philosophie geschrieben, ist an selbiger Universität als Oberassistent bis zum Jahr 2008 tätig gewesen und ist dort seit 2008 außerplanmäßiger Professor. Ich denke, das ist sowas wie außerordentlicher Professor bei uns hier in Österreich und in seiner Freizeit ist er demnach auch noch wissenschaftlicher Leiter eines selbst gegründeten Wissenschaftslektorats. Außerdem bietet er Fortbildungsseminare für Ethiklehrer an, sowie Schulungen für Führungskräfte im Bereich Soft Skills und Schlüsselqualifikationen. Das ist es soweit zur Einleitung des Abends. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen, einen neugierigen, einen spannenden Abend und übergebe gern das Wort an Dr. Moers.
Vielen Dank, Herr Stecker. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier im Kepler-Salon. Es ist ja bereits mein 5. Auftritt im Kepler-Salon und ich freue mich sehr, dass auch ohne einen prominenten Linzer Gast der Kepler-Salon gut besucht ist heute Abend. Zumal es ja große Konkurrenz gibt. In Schlierbach wird heute Käse verkostet und gegen Frankreich Käse gespielt wahrscheinlich, sodass ich sehr froh bin, dass Sie gekommen sind. Zweifel, Triebkraft oder Triebfeder oder Elend der Philosophie. Das ist ein Thema, dem man sich in so vielfältiger Weise nähern kann, dass ich bei der Vorbereitung sehr schnell im Zweifel war, wie ich das Ganze denn vernünftig anlege. Und kurz vor dem Moment der völligen Verzweiflung, wie ich denn rangehe an die Sache, habe ich mich erinnert an ein Zitat von Ludwig Wittgenstein. Und mit Wittgenstein bin ich ja bei der ersten Veranstaltung in den Kepler-Salon eingestiegen. Und so habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ganz nett, wenn ich mit Wittgenstein auch wieder aussteige aus dem Kepler-Salon. Und dieses Zitat von Ludwig Wittgenstein lautet: So gelangt man beim Philosophieren am Ende dahin, wo man nur noch einen unartikulierten Laut ausstoßen möchte. Ah! Na toll! Sollte man nicht eher erwarten, dass man beim Philosophieren am Ende zu höheren Erkenntnissen gelangt oder zu tieferen meinetwegen, gehaltvolleren jedenfalls, substanzielleren, wahreren oder gar sowas wie absolut wahren Erkenntnissen? Ist das nicht sogar Sinn und Zweck des ganzen Unternehmens Philosophie? Jedenfalls dann, wenn man die landläufige Übersetzung zugrunde legt, der zufolge Philosophie so viel bedeutet wie Liebe zur Weisheit und der Philosoph somit der Freund oder Liebhaber der Weisheit bzw. der Wissenschaft ist. Und genau so ging das ungefähr auch damals los, vor circa 2.500 Jahren im alten Griechenland. Die Philosophie begann mit dem Staunen. Zum Beispiel in Milet, der alten Handelsstadt an der Westküste Kleinasiens, also der heutigen Türkei. Milet gilt als die Wiege der abendländischen Philosophie, der Philosophie als des Übergangs vom Mythos zum Logos, also von einer mythologisch geprägten Weltsicht zu einem wissenschaftlichen Weltbild. Aber wieso begannen die Herren Thales und Co. plötzlich zu staunen, fingen an, mythologische Wahrheiten zu bezweifeln, wie die, dass der Donner Ausdruck des Zorns des Zeus sei? Die Antwort lautet womöglich ganz einfach, weil sie interkulturelle Erfahrungen machten. Milet war schlicht und ergreifend ein wichtiges Handelszentrum für Schiffe und Karawanen aus verschiedenen Ländern rund um das Mittelmeer. Und mit den Menschen aus verschiedenen Völkern begegneten sich natürlich auch unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Glaubensbekenntnisse, unterschiedliches Wissen über Naturphänomene, über Götter und über Fragen des menschlichen Zusammenlebens. Und in einem solchen Klima konnte dann leicht der Zweifel an den mythologischen Selbstverständlichkeiten des eigenen Weltbildes und natürlich auch an fremden Weltbildern entstehen. Und mit dem Zweifel der Impuls herauszufinden, wie sich die Dinge wirklich verhalten. Was also wirklich die Welt im Innersten zusammenhält. So begann die abendländische Philosophie mit dem Zweifel am Überkommenen, dem Hinterfragen vieler Selbstverständlichkeiten und als Versuch, die Welt mit den Mitteln selbstständigen, vernunftmäßigen Denkens aus natürlichen Ursachen verstehen und erklären zu können. Und damit war zugleich der Beginn der Geschichte, der vom Treibstoffzweifel angetriebene Prozess, wie es Max Weber über 2000 Jahre später formuliert hat, der Prozess der wissenschaftlichen Entzauberung der Welt, der Überwindung von Mythos und Aberglauben, des stetigen Erkenntniswachstums, der fortschreitenden Naturbeherrschung, der Entwicklung immer besserer, großartigerer, wunderbarerer Technologien. Halt, langsam, Euphoriebremse. Werfen wir zuerst noch einmal einen Blick zurück und fragen, was bei diesen Versuchen, die Welt aus natürlichen Ursachen zu erklären, eigentlich herausgekommen ist. Thales, der Ahnvater der abendländischen Philosophie, lehrte angeblich, dass Wasser sei der Urstoff, aus dem alles hervorgegangen sei. Aber geh, widersprach sein Mitbürger Anaximandros. Urprinzip der Welt und alles Seienden ist ein unbestimmtes und grenzenloses, das Apeiron. Mitnichten, wehrte Anaximandros, hielt dessen Zeitgenosse Anaximenes dagegen, der Urstoff, auf den alles Sein zurückzuführen ist, einschließlich der Seele, ist klarerweise die Luft. O ihr naturalistischen Einfallspinsel, meldete sich kurz darauf Pythagoras zu Wort, ihr nennt euch Sophos, also Wissende, dabei erkennt ihr nicht mal die Grundtatsache, dass das eigentliche Geheimnis und die Bausteine der Welt die Zahlen sind. Die Harmonie des Kosmos darauf beruht, dass alles in ihr nach Zahlenverhältnissen geordnet ist und die Himmelskörper beim Durchlaufen ihrer Bahnen ununterbrochen eine kosmische Sphärenmusik erklingen lassen. Noch Johannes Kepler war von diesem mathematisch-poetischen Bild sehr beeindruckt und hat dem Pythagoras ein eigenes Buch gewidmet. Parmenides verkündete rund ein Vierteljahrhundert später als reine Vernunfterkenntnis, dass es nur das Sein gibt, nicht jedoch das Nichtsein. Und weil es das Nichtsein nicht gibt, kann es also auch keinen leeren Raum geben, wo nichts ist. Da aber Bewegung voraussetzt, dass sich ein Körper von einem Ort an einen anderen bewegt, an dem vorher nichts war, kann es folglich auch keine Bewegung geben. Kein Werden, kein Vergehen, sondern nur unveränderlich beharrendes Sein. Und daraus folgt wiederum messerscharf, dass unsere Sinne, die uns permanent, Sie sehen das ja, eine Welt des Werdens und Vergehens, der Bewegung und Veränderung vorstellen, uns ebenso permanent täuschen. Dass folglich unsere Sinne die Quelle allen Irrtums sind. Ein philosophischer Grundgedanke, den einige Zeit später dann Platon in seinem berühmten Höhlengleichnis zur philosophischen Weltliteratur ausformuliert hat. Und zugleich natürlich ein philosophischer Grundgedanke, dem bereits Heraklit den konträren philosophischen Grundgedanken entgegenstellte, dass alles in einem beständigen Veränderungsprozess begriffen ist. Pantarei, alles fließt. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Und alle Entwicklung geschieht im ständigen polaren Wechselspiel gegensätzlicher Kräfte. Folglich ist der Kampf der Gegensätze, der Krieg, der Vater aller Dinge. Na, bestens. Kommentierten schließlich süffisant die Sophisten dieses Schauspiel. Nun haben die Herren Philosophen zwar die alten mythologischen Wahrheiten in Grund und Boden gezweifelt, aber welche Alternative bieten sie uns? Einen bunten Bauchladen an philosophischen, reinen Vernunftlehren, von denen die eine A sagt, die zweite nun A, die dritte sowohl A als auch nun A, die vierte weder A noch nun A und die fünfte nanunana. Aber offensichtlich hat keiner von den klugen Herren Philosophen ein hartes Kriterium dafür, dass seine Lehre nun die wahre ist. So what? Sollten wir uns nicht vielleicht lieber mit dem Gedanken anfreunden, dass die Erkenntnisfähigkeit des Menschen generell zweifelhaft ist und wir gar nicht in der Lage sind, so etwas wie Wahrheiten zu erkennen oder gar beweisen zu können, weil uns nun einmal der objektive Maßstab fehlt? Wenn es aber keinen objektiven Maßstab gibt, sondern nur subjektive, heißt das dann nicht, dass es exakt so viele Wahrheiten wie Subjekte gibt und folglich die einzig feststellbare objektive Wahrheit mit Protagoras lautet Homo Mensura. Der Mensch, und zwar jeder Mensch, ist das Maß aller Dinge. Aber wenn es so ist, kommt es dann nicht im Streit der Meinungen weniger darauf an, wer objektiv Recht hat, sondern vielmehr darauf, wer Recht behält? Wer also seine Position geschickter, cleverer, überzeugender, zwingender präsentiert und verkauft? Und der Maßstab für die Wahrheit einer Lehre ist dann einfach ihr faktischer Erfolg, ihre Verbreitung und Anerkennung und natürlich der zählbare Erfolg, den sie dem bringt, der sie vertritt. Und so setzt sich die Sophisten denn auch mit Eifer für die Sache dessen ein, der sie am besten bezahlte. Natürlich blieb diese furchtbare, diese unmoralische Lehre nicht unwidersprochen, wurde bereits vom Großmeister Platon höchst selbst zur Lieblingszielscheibe auserkoren. Wenn es wahr ist, sprach der Meisterdenker, dass jeder Mensch das Maß aller Dinge ist, da kann ich ja einfach das Gegenteil behaupten. Und das ist dann genauso wahr. Und dann ist die Aussage, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, zugleich wahr und unwahr. Was ja wohl offensichtlicher Schwachsinn ist. Und siehe da, weil Platon so ein geschickter, cleverer, überzeugend argumentierender Schriftsteller war, setzte er sich im Streit der Meinungen gegen diese miesen Sophisten durch. Und zwar derart gründlich, dass Alfred Whitehead noch am Ende des 19. Jahrhunderts schrieb, im Grunde bestehe die gesamte europäische Philosophietradition aus Fußnoten zu Platon. Aber bleiben wir noch kurz in der Antike, denn wenn es um das Thema Zweifel geht, darf natürlich eine philosophische Strömung nicht unerwähnt bleiben, die Skepsis. Die Richtung der Philosophie also, die den Zweifel zum Prinzip des Denkens erhob und die, zumindest nach meiner Einschätzung, bis auf den heutigen Tag nichts an Aktualität verloren hat. Wie lauten die Grundaussagen dieser Philosophie der Skepsis? Erstens, dogmatische Wahrheitsansprüche scheinen nicht einlösbar zu sein. Denn für jede wahre Erkenntnis, die ich geltend mache, muss ich Gründe angeben. Aber diese Gründe müssen selber wieder wahre Erkenntnisse darstellen, für die ich folglich wiederum Gründe nennen muss. Aber die Gründe der Gründe sind wiederum Erkenntnisse, die der Begründung bedürfen. Aber für die Gründe der Gründe der Gründe der Gründe der Gründe der Gründe gilt wiederum das Gleiche. Offensichtlich gerät man also bei dem Versuch, eine Erkenntnis als absolut wahr zu begründen, in einen unendlichen Regress. Aber niemals zu einer Letztbegründung, die keiner weiteren Begründung mehr bedürfte. Wer sowas behauptet, wer sich also auf einen letzten Grund beruft, einen Urgrund oder eine Gottheit, die keiner weiteren Begründung bedarf, weil sie in sich selber begründet ist, causa sui, der argumentiert entweder zirkulär, begründet also das zu Begründende mit sich selbst, was ja immerhin eine runde Sache ist, oder er muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er den Begründungsregress willkürlich abbricht, ohne einen weiteren Grund zu nennen. Aber dann kann man eben nicht mehr von einer Letztbegründung sprechen. Zweitens, in diesem Begründungstrilemma der sogenannten Dialele, so heißt das in der Klassik, das hat Hans Albert seit dem 20. Jahrhundert unter dem Titel Münchhausen-Trilemma wieder aufleben lassen, in diesem Begründungstrilemma scheinen alle dogmatischen Positionen festzustecken. Weshalb der Skeptiker etwa mit Blick auf den Streit zwischen Platon und den Sophisten um die Existenz oder Nichtexistenz eines objektiven Erkenntnismaßstabs zu dem Schluss kamen, das eine ist um nichts wahrer als das andere. Zwischen diesen kontradiktorischen Urteilen scheint vielmehr im Hinblick auf die Begründungsproblematik ein Verhältnis der Gleichwertigkeit zu bestehen, der Isosthenie. Und aus dieser Gleichwertigkeit sich widersprechender Urteile leiteten die Skeptiker drittens die Konsequenz ab, dass es besser sei, die Epoche zu üben. Das heißt, sich in allen verborgenen Dingen des Urteils zu enthalten. Gibt es einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, oder nicht? Ich enthalte mich. Gibt es eine unsterbliche Seele oder nicht? Ich enthalte mich. Ist Jesus der Sohn Gottes oder nur einer seiner Propheten? Ich enthalte mich. Hat die Welt einen Anfang in Raum und Zeit oder nicht? Ich enthalte mich. Soll Andreas Iwanschitz in die österreichische Nationalmannschaft zurückkehren oder nicht? Aus dieser Gleichwertigkeit sich widersprechender Urteile leiteten die Skeptiker jetzt kommt der nächste Schritt aus dieser Urteilsenthaltung, aus der Epoche. Das ist viertens die Hoffnung der Skeptiker, folgt schließlich in der klassischen Formulierung wie ein Schatten die Lebenshaltung bzw. das Lebensgefühl der Ataraxia, der Gelassenheit, der völligen Meeresstille der Seele. Die völlige Meeresstille der Seele, die nicht mehr beunruhigt ist durch das Streben nach der letztgültigen Beantwortung von Fragen, die nun einmal nicht letztgültig beantwortbar zu sein scheinen. Zu sein scheinen, das ist ganz wichtig für die klassische pyrrhonische Skepsis. Denn wenn der Skeptiker behaupten würde, dass sie ultimativ nicht zu beantworten sind, dann würde er ja selbst eine dogmatische Behauptung aufstellen. Eine dogmatische Behauptung, die um nichts wahrer wäre als die dogmatische Behauptung des Gegenteils. Also darf der Skeptiker nicht dogmatisch ausschließen, dass jemals eine Erkenntnis gefunden werden könnte, der nicht nur alle zustimmen, sondern gegen die es auch keine gehaltvollen, vernünftigen Gegenargumente zu geben scheint. Eine Position also, die derart zwingend und evident ist, dass es schlechterdings absurd wäre, ihr zu widersprechen und sie nicht für zweifelsfrei wahr anzuerkennen. Und exakt eine solche unbezweifelbare Erkenntnis gefunden zu haben, meine Damen und Herren, war annähernd 1,5 Jahrtausende später, im Jahr 1641, der französische Philosoph René Descartes überzeugt. Und die Methode, mit der er zu dieser über jeden Zweifel erhabenen Erkenntnis gelangte, war der Zweifel. Denn Descartes beschloss, konsequent alles aus dem Bereich des Wissbaren auszugrenzen, woran auch nur der geringste Zweifel möglich ist, um auf diese Weise herauszufinden, ob denn dann überhaupt noch etwas bleibt. Und Descartes' scharfes Schwert des Zweifels traf zunächst unsere Sinneswahrnehmungen, von denen wir schließlich alle wissen, dass sie uns bisweilen täuschen. Also könnte es doch durchaus sein, Parmenides und Platon und die Wachowski Brothers lassen grüßen, dass unsere Sinne uns immer täuschen. Außerdem nehmen wir nicht auch im Traum Dinge mit derselben Deutlichkeit und Klarheit wahr wie im Wachzustand? Haben wir überhaupt ein hartes Kriterium für die Unterscheidung von Traumzustand und Wachzustand? Es könnte doch sein, dass alles, was wir im vermeintlichen Wachzustand wahrnehmen oder wahrzunehmen glauben, geträumt ist. Ja, liebe Silvia, denk dir, vor dir sitzt dein Traummann. Aber okay, selbst wenn wir uns jetzt spaßeshalber auf dieses schräge Traumargument einlassen, auch im Traum bleiben doch bestimmte Sachverhalte unbezweifelbar. Etwa, dass 5 plus 7 gleich 12 ist oder etwa nicht. Nein, auch diesen Einwand fegte Descartes mit dem radikalisierten methodischen Zweifel weg. Es könnte doch sein, dass es außerhalb unseres Denkens und Wahrnehmens einen boshaften Betrügergott gibt, einen Deus Malignus, der uns alles nur vorgaukelt, was für uns unbezweifelbar zu sein scheint, einschließlich der Zahlenverhältnisse und der mathematischen Gesetze. Aber Moment, fragt sich Descartes an dieser Stelle, selbst wenn es einen solchen Betrügergott gibt und er mich in allem täuscht, so bleibt doch unbezweifelbar, dass er mich täuscht. Denn wie sollte er mich täuschen, wenn es mich gar nicht gibt? Ego cogito, ego existo. Ich denke, ich existiere. Und zwar für Descartes als denkendes Ding. Das ist der archimedische Punkt, an dem selbst unter der Annahme eines mächtigen Betrügergottes kein Zweifel möglich ist und der deshalb unbezweifelbar wahr ist. Meine Damen und Herren, die Wahrheit der berühmten Formel cogito ergo sum und diverser aus ihr abgeleiteter Konsequenzen, wie etwa der Dualismus von Leib und Seele, hat die folgenden Jahrhunderte der Philosophie und der Wissenschaftsgeschichte maßgeblich geprägt. Und sie gehört, denke ich, auch heute noch zum Grundwissen unseres kulturellen Weltbildes. Sie hat nur einen kleinen Haken, diese unbezweifelbare Wahrheit. Sie ist falsch. Sie ist falsch, weil es das, was für Descartes unbezweifelbar war, nämlich die vom Körper substanziell unterschiedene res cogitans, das denkende Ding, das immaterielle Ich oder die Seele, schlicht und ergreifend nicht gibt. Das immaterielle Ich oder die Seele sind vielmehr nichts weiter als Illusionen. Und der Betrügergott, der sie uns als existierend vorgaukelt, ist unser eigenes Gehirn. Das jedenfalls ist eine der zentralen Thesen der modernen Gehirnforschung bzw. der Neurophilosophie, die in der Tradition Nietzsches und Darwins natürlich davon ausgehen, dass unser Gehirn das rückstandslos physikalisch erklärbare, rein materielle Produkt eines Millionen Jahre währenden biologischen Evolutionsprozesses ist. Und das, was wir Ich nennen und als Ich empfinden, ist keine eigenständige mentale oder gar immaterielle Substanz, sondern ein adaptives Konstrukt, dass sich das rein materielle Gehirn aus Gründen der Komplexitätsreduzierung und des Energiesparens selbst geschaffen hat. Mit dem Mainzer Neurophilosophen Thomas Metzinger auf den Punkt gebracht, im Sinne der traditionellen Lehre von der unabhängig vom Körper existierenden Seele, dem eigenständigen Selbst oder Ich, sind wir niemand. Es gibt uns gar nicht. Und wenn es uns in diesem Sinne nicht gibt, wenn es keine Seele gibt, dann gibt es auch keine Unsterblichkeit. Und wenn es keine Unsterblichkeit gibt, keine Fortexistenz über den irdischen Tod hinaus, dann erübrigt sich auch die Frage nach dem höheren Sinn unseres Daseins. Ebenso wie die Frage nach einem jenseitigen Gerichtshof, vor dem sich unsere unsterbliche Seele irgendwann rechtfertigen müsste. Eine Lehre, die freilich vor Ewigkeiten schon ein gewisser Epikur vertreten hat. Und eine Lehre, die bereits vor Ewigkeiten gewissen Religionsfunktionären ein gewaltiger Dorn im Auge war. Aber die moderne Gehirnforschung gibt uns noch eine weitere fette Kröte zu schlucken. Eine Kröte, an deren Krötenbeinen uns freilich schon Parmenides und Platon und Berkeley und Hume und Kant und Freud und was weiß ich wer knabbern ließen. Die Wirklichkeit verkündet nämlich bedeutungsschwanger Professor Dr. Gerhard Roth: Die Wirklichkeit, so wie wir sie alltäglich wahrnehmen, ist zu exakt 100% das Konstrukt unserer Gehirne. Und die Frage, was diese konstruierten Wirklichkeiten mit der als außerhalb unserer Gehirne existierend unterstellten Realität zu tun haben, ist völlig offen, entzieht sich per Definition in unserem Erkenntnisvermögen. Ein für allemal, wir haben keinen epistemischen Zugang zur Realität. Denn, so die neurowissenschaftliche Begründung, unsere Sinne leiten nachweislich keine gehaltvollen Außenweltinformationen an das Gehirn weiter, sondern unspezifische Reize, elektrische Impulse mit unterschiedlicher Frequenzstärke. Und was das Gehirn dann aus diesen Impulsen macht, was es für sich als Wirklichkeit aufbereitet, konstruiert, ist ausschließlich Sache des ausschließlich seine eigene neuronale Sprache sprechenden und verstehenden Gehirns. Und zwar jedes einzelnen Gehirns. Moment, werter Herr Roth, Moment, Moment. Bei allem Respekt vor Professor Dr. Doktor, aber wenn es stimmt, dass alle Wirklichkeit jeweils das Produkt eines einzelnen individuellen Gehirns ist. Und wenn somit die Frage völlig offen ist, was diese subjektive Wirklichkeit mit der Realität beziehungsweise mit sowas wie einer objektiven Wahrheit zu tun hat, gilt das dann nicht auch gleichermaßen für die Wirklichkeiten von Gehirnforschergehirnen? Sind dann nicht auch die vollmundigen Hirnforscherthesen, dass es kein Ich, keine Seele gibt, keine Freiheit des Willens, keine moralische Autonomie und so weiter, beliebige Wirklichkeitskonstrukte zufällig auf eine solche Denkweise konditionierter Gehirne, nämlich der Gehirnforschergehirne? Aber welche Relevanz sollten dann diese subjektiven Konstrukte für zufällig anders, etwa auf den Glauben an eine religiöse Wahrheit, konditionierte Gehirne haben? Und wieso sollten diese anders tickenden Gehirne den radikalen Naturalismus und Hirnkonstruktivismus als objektiven Maßstab anerkennen? Weil er wissenschaftlich begründet ist? Was für ein rührendes Argument. Und im Hintergrund grinst breit der alte Protagoras und murmelt sein Mantra. Homo mensura. Homo mensura, homo mensura. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie und BWL und Finanzwissenschaft und Global Sales Management und weiß der Teufel noch was, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun. Ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor, heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die Zehen, ja, herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Heinrich, mir graut's vor dir. Wenn wir wissen, dass wir nichts wissen können, dann wissen wir doch etwas. Andersrum, wenn wir nichts wissen können, dann können wir auch nicht wissen, dass wir nichts wissen können. Also könnte es doch sein, dass wir etwas wissen können, weil wir schließlich nicht wissen, ob wir es können oder nicht. So gelangt man beim Philosophieren am Ende dahin, wo man nur noch einen unartikulierten Laut ausstoßen möchte. Ah! Was soll der ganze Schwachsinn? Was soll dieses fruchtlose Denken in der skeptischen Endlosschleife? Dieses absurde, idiotische Dahinrennen im philosophischen Hamsterrad, in dem es keine Antworten, kein Ergebnis, kein Ziel, niemals ein Ankommen, ja effektiv nicht einmal das geringste Vorwärtskommen gibt, nach 2.500 Jahren Hamsterradrennen. Wieso also nicht dem unbesiegbaren Zweifel ein Schnippchen schlagen, ausbrechen aus diesem Elend der Philosophie, innehalten, aufhören zu zweifeln, zu hinterfragen, zu suchen, zu streben und einfach leben. Was für ein verführerischer Gedanke. Endlich Ruhe, endlich Frieden, die völlige Meeresstille der Seele. Das wahre Ziel philosophischer Weisheit? Ich bezweifle es. Danke.
Vielen Dank für sehr viel Information zum Thema Zweifel. Gibt es, das möchte ich gleich voranstellen, jetzt gleich Fragen. Das können auch Verständnisfragen sein oder gleich Einstiege in eine Diskussion.
Ich habe keinen Zweifel.
Bin ich bei Ihnen.
Ja. Was ist dann einfach Leben? Was lebt man denn? Oder was ist denn Leben dann überhaupt?
Genau deshalb habe ich ja mit der Formulierung geendet, ich bezweifle es, denn mit dem Versuch, genau diese Frage zu beantworten, was ist denn einfach Leben, läuft das Hamsterrad ja schon wieder weiter und man kommt zu dem Schluss, dass man nicht allgemeingültig beantworten kann, was das denn heißt, einfach Leben. Das heißt für dich wahrscheinlich etwas anderes als für mich. Für mich heißt es heute etwas anderes als morgen oder in einem Jahr. Das ist ja eine der Grundfragen der Philosophie, zum Beispiel, wie man gut lebt. Und der Gedanke ist der am Ende dieses Vortrags, dass mit diesem Hoffnungsschimmer, dass man doch einfach raus kann aus diesem ganzen Schlamassel des Zweifels und der Paradoxien und einfach lebt, das ist kein Ausweg, sondern das ist nur eine Momentaufnahme, sozusagen der Hoffnungsschimmer. Und wenn man danach greift, dann ist er wieder weg oder man ist schon wieder dahinter. Es ist keine Lösung.
Was ist dann, wenn ich gleich anschließen darf, Ihrer Meinung nach, oder was ist Ihre Motivation, dann drinnen zu bleiben im Hamsterrad?
Ach, ich habe das oft gemacht mit Studierenden, die genau mit dieser Klage kamen, dass sie einfach nicht mehr denken wollen, dass sie es nicht mehr aushalten, weil sie irgendwo ankommen wollen und mal zu Hause sein wollen, wissen, wo oben, unten, rechts, links ist, dass man sich orientieren kann. Und denen habe ich immer die frühen philosophischen Schriften Friedrich Schillers zu lesen gegeben. Da gibt es einen Briefwechsel zwischen dem Philosophielehrer und seinem Schüler und da läuft das genauso. Und der Philosophieschüler beklagt sich dann im zweiten Brief bitterlich, was hast du mir angetan? Alles löst sich auf, alle Sicherheiten, alle Orientierung, der Boden bricht mir unter den Füßen weg. Ich weiß nicht mehr, wo oben, unten, rechts, links ist. Und die Antwort des Philosophielehrers lautet, sei froh, weil du bist mal mit diesem Gift infiziert. Und es ist besser, sich dem zu stellen, als sozusagen in einer Scheinwelt der scheinbaren Orientierung und Orientierungssicherheit hängen zu bleiben. Warum ich drin bleibe? Ich finde keine feste Orientierung. Und jeder Orientierungspunkt, das ist dieses Dilemma, dass die Philosophie immer orthaft ortlos ist, sozusagen. Man findet den Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich es. Und schon ist die Reflexionsschleife wieder dahinter. Und das ist diese konstitutive Heimatlosigkeit.
Manchmal frustriert?
Immer wieder.
Dass Sie eine Erkenntnis
immer
haben, die Sie gleich nicht mehr haben?
Immer wieder frustrierend. Das ist auch immer wieder ermüdend. Und man hat natürlich, jeder Mensch, bei Camus heißt es, das menschliche Herz ist voller Sehnsucht. Auch nach Sehnsucht nach Heimat, auch nach intellektueller Heimat. Aber es ist eben dann dieser Punkt, dass man vielleicht mal etwas findet, wo man sich ausruhen kann für eine Weile, aber es lässt einen nicht los. Und dann kommt wieder dieses Gefühl, ja, jetzt lüge ich mir doch selbst in die Tasche. Jetzt gaukle ich mir selbst etwas vor, eben aus dem Grund, dass ich eben mal ja, eine Raststätte brauche. Aber dann gibt es diese Argumente, die nun mal nicht von der Hand zu weisen sind, die das berechtigterweise in Frage stellen. Und dann komme ich wieder zu dem Ergebnis, aha, das ist offensichtlich um nichts wahrer als das andere. Und es, ja.
Eine letzte persönliche Frage noch, dann gebe ich gerne hinaus. Geht der Philosoph in die Kirche?
Nein, schon. Es sei denn, meine Schwägerin hat eine Taufe wieder mal oder es gibt irgendeine Hochzeit zu feiern.
Aber dahinter gemeint, es gibt sozusagen für Sie kein Weltbild, dass die sozusagen die letzte Antwort eine göttliche ist?
Derzeit nicht. Aber als Pyroniker ist es natürlich so, dass ich meine jetzige Überzeugung undogmatisch vertrete. Weil wenn ich meinen jetzigen Unglauben dogmatisch vertreten würde, dann wäre ich ja wieder Dogmatiker. Aber trotzdem stehe ich zu meinem Unglauben.
Also es könnte noch sein. Ne?
Ich weiß es nicht. Das hat man ja oft in der Menschheits- und Philosophiegeschichte. Eines der berühmtesten Beispiele ist in Platons Politeia, also seinem berühmten Spätwerk. Das Ganze geht ja los mit einem Gespräch im Garten des Kephalos, des alten Kephalos, der dann von Sokrates in ein Gespräch zum Thema Gerechtigkeit verwickelt wird, aus dem sich Kephalos dann davonstiehlt mit der Begründung, er muss jetzt den Göttern opfern. Warum? Den Göttern opfern? Naja, er ist jetzt alt und sein Tod ist ja irgendwie am Horizont sichtbar. Und jetzt kommt er drauf, naja, es könnte ja doch was dran sein an diesen ganzen Jenseitsgeschichten und den Mythen und so weiter von dem Hades. Und also, puh, sicher ist sicher, gehe ich mal lieber opfern.
Hier gibt es eine Frage.
Naja, wenn jetzt am Ende eigentlich nur der Zweifel überbleibt, also sozusagen das zwischen den Antworten drinnen ist, warum ist nicht dann der Zweifel selber sozusagen die Bewegung zwischen diesen zwei Polen, das eigentlich Lebendige? Ich meine, so ähnliche Antworten finden ja auch die Quantenphysiker, wo auf einmal kein Material mehr vorhanden ist. Also auch die Atome sind nur mehr Wellen oder gleichzeitig auch Teilchen. Jedenfalls erfinden sich die Wellen sozusagen ständig, jeden Augenblick neu. Und vom Gedanken her wäre das ungefähr auch dort genau in der Mitte, ist die Lebendigkeit.
Ja, aber diese Lebendigkeit, die Fragestellung lautet ja Triebfeder oder Elend der Philosophie und es läuft darauf hinaus, dass natürlich beides und beides wieder nicht und beides gleichzeitig. Ähnlich ist der Hinweis wirklich wichtig auf die Quantenphysik, weil mit der Quantenphysik ja auch das gesamte klassische physikalische Weltbild hinterfragt und wieder in Frage gestellt, wieder in Zweifel gezogen wird. Auch da bewegt sich plötzlich wieder alles. Und die vormaligen Fundamente, auf denen man ganz sicher zu stehen glaubt, das beginnen zu wanken und zu schwimmen. Und so ist es natürlich auch in der Philosophie. Und darum passt der Vergleich wirklich ganz gut. Einerseits ist der Zweifel immer Triebfeder. Und ohne den Zweifel, das Hinterfragen, das Staunen, hätte es keine Entwicklung gegeben, keinen Fortschritt. Und auf der anderen Seite ist dieses, was er angesprochen hat, dieses Erleben, dass man niemals ankommt, dass man sozusagen konstitutiv heimatlos ist, eben auch immer wieder das Elend. Und dann wird natürlich auch der Zweifel selbst in Frage gestellt, die Sinnhaftigkeit des Zweifels. Wozu führt das? Immer wieder zu der Erkenntnis, ja, bin ich denn jetzt einen Schritt weiter als ein Thales oder irgendein ein Protagoras vor 2500 Jahren? Das kann vielleicht sein, dass es in irgendwelchen sozusagen Hardcore-wissenschaftlichen Bereichen so ist, dass man geltend machen kann, die Flugzeuge fliegen und die Eisenbahnen fahren und die Autos und so weiter und die Mikrofone funktionieren. Das sind doch alles Indikatoren für objektiven wissenschaftlichen Fortschritt. Aber wie schaut es mit den Fortschritten etwa im zwischenmenschlichen Bereich aus, im humanitären Bereich? Wie schaut das aus mit dem Fortschritt in religiösen Fragestellungen, in moralischen Fragestellungen und so weiter und so weiter? Sind wir da einen Schritt weiter? Ich bezweifle es.
Naja, das bezweifle ich im Grunde genommen auch. Trotzdem denke ich, es ist auch dort ein Hin und Her, ein Versuch und Irrtum, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter und gegenüber die Technik, die sozusagen das Außen verlagert, unsere inneren Situationen und die äußeren Situationen in Form von Technik und so. Auch dieses ständige Überprüfung, Versuch und Irrtum hin und her sozusagen, erzeugt ja das eigentliche Leben und das Leben ist ja dann eigentlich die Heimat.
Albert Schweitzer, glaube ich, war es, der gesagt hat, der Mensch hat gelernt, die Natur zu beherrschen, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Und diese riesige Kluft beklagt hat, einerseits zwischen technologischer Errungenschaft und Fortschritt und andererseits den Menschen, der irgendwie immer noch Steinzeitprimat ist sozusagen und sich auch so verhält. Und wenn man unsere heutige Welt sieht, in der 1 Milliarde Menschen hungern, in der Völkerwanderungen, also kriegsbedingte und sonstige elendsbedingte Völkerwanderungen stattfinden in einer Größenordnung, wie es in der gesamten Menschheitsgeschichte nie gegeben hat, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob dieses Trial and Error im zwischenmenschlichen Bereich wirklich in ähnlicher Weise zu Fortschritten geführt hat, wie Trial and Error in der Wissenschaftsentwicklung. Und da bin ich eher skeptisch. Da wäre noch viel zu tun. Die Dialektik der Aufklärung heißt, dass die Versprechen der Aufklärung in dieser strengen Wissenschaftshinsicht vielleicht erfüllt sind mit zweischneidigen Ergebnissen, aber die Versprechen oder die Ideen der Aufklärung im Hinblick auf die humanitäre Entwicklung, die gilt es erst wieder einzuholen oder wieder daran zu erinnern.
Bitte, gibt es statistische Untersuchungen, ob der Zweifel also häufiger eine Triebfeder von dem Gefühl ist, was man Liebe nennt, oder umgekehrt?
Ist mir nicht bekannt, ob der Zweifel im Hinblick auf die Liebe, habe ich es richtig verstanden?
Ja.
Auf die Liebe?
Ja.
Ist mir, also statistische Untersuchungen sind mir keine bekannt. Es gibt statistische Untersuchungen im Hinblick auf Partnerwahlpräferenzen, da gibt es massenhaft, aber was die Liebe jetzt anbelangt, ist mir nicht bekannt. Warte mal aufs Mikro.
Das ist ein typisches Beispiel. Die Liebe, entweder man tut sie, aber in Wirklichkeit ist sie nicht wirklich zu beschreiben oder festzustellen oder zu messen.
Da stimme ich Ihnen natürlich zu, wobei man vorsichtig sein muss, etwa unser Verständnis oder unser kulturelles Konzept von Liebe jetzt sozusagen zu universalisieren. Unser Konzept einer romantischen Liebe gilt ja nicht aller Orten oder ubiquitär auf der Erde. Da gibt es andere Verständnisse von Partnerschaft, wo etwa auch dieses unser romantisches Verständnis überhaupt nicht gilt.
Ich meine jetzt auch nicht so unbedingt die sexuelle Liebe, sondern ich denke mehr, die Welt ist eine andere, wenn man liebt. Mhm. Es ist so eine Art, das ist vielleicht das, was wir suchen, so eine Art Heimat. Das könnte vielleicht die Liebe sein. Ohne dass ich jetzt das hinterfragen kann, noch verifizieren, noch messen kann.
Nur das Problem ist eben, dass wir mit diesem Begriff Liebe wieder so einen analytisch unscharfen Begriff haben, von dem Sie selber sagen, es lässt sich ja nicht eindeutig irgendwie definitorisch festlegen, was das ist.
Aber es lässt sich fühlen.
Ja, nur die Gefahr ist eben, dass man das eigene Gefühl oder auch die Gefühlslage, die in einem bestimmten kulturellen Umfeld herrscht, universalisiert. Und das ist immer eine heikle Angelegenheit. Ich bin da zurückhaltend.
So, die Gefahr, liebe deinen Nächsten wie dich selbst zum Beispiel, oder wie geht das andere von der jüdischen Seite her? Jemanden nichts anderes.
Ja, das ist die goldene Regel, die praktisch in allen Kulturkreisen, Konfuzianismus, auch im Islam, also diese goldene Regel, dass man einem anderen nicht das tut, was man nicht will, dass einem selbst angetan wird.
Ja, aber glauben Sie nicht, dass es doch ein Gefühl gibt, die Liebe, die jetzt nicht so verifiziert oder hinterfragt werden soll, wie zum Beispiel wieder mit diesen dogmatischen Sätzen?
An.
Na, wenn ich das jetzt verifiziere in Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist das schon in einer gewissen Weise eine Aussprache, eine Artikulierung, die eigentlich nicht möglich ist.
Naja, ich denke, diesen Satz oder diesen Imperativ, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das halte ich schon für eine schöne Formel. Nur wie die jeder umsetzt für sich und wie er sie für sich definiert, was heißt denn das, mich selbst lieben? Ich glaube, das kann man auch nicht für jeden Menschen in gleicher Weise als Patentrezept vorgeben. Das heißt jetzt, sich selber in angemessener Weise lieben. Und wenn ich den anderen, den Nächsten oder auch den Fernsten in gleicher Weise lieben soll, wie ich mich selber liebe, dann ist das eine große definitorische Offenheit.
Ja, das Problem gibt ja, wenn ich mich selber nicht liebe.
Ich würde ganz gerne, Entschuldigung, das nur das Dialog. So ein bisschen vom Thema Liebe zurück, also von so einem Subjektivismus zurück, okay. Definitorischen, was ist Liebe, zurückkommen zu Zweifeln und ob es Elend oder Triebfeder ist. Aber dazu, da hake ich jetzt nochmal ein und bring's in die Nähe der Naturwissenschaft. Wie wir vorher kurz gesprochen, nicht die Naturwissenschaft und die Philosophie sind sich nicht so gut. Wie geht die Naturwissenschaft mit dem Zweifel um? Sie braucht ihn, oder? Um zu neuen Erkenntnissen zu kommen, aber sie muss Erkenntnisse erstmal, so scheint mir, momentan als gegeben annehmen, um darauf aufbauen zu können.
Die Naturwissenschaft und die Philosophie sind sich nicht so gut, haben Sie gesagt. Das hat natürlich seine Tradition. Die Naturwissenschaften und auch viele Geisteswissenschaften haben sich irgendwann im Laufe der Wissenschaftsgeschichte von ihrer gemeinsamen Mutter abgespalten. Und wie das häufig so ist, nach der Abspaltung von der Mutter und dem Bestreben nach Eigenständigkeit wird halt die Mutter dann auch kritisiert. Und zum anderen liegt es natürlich an der Philosophie oder vielen Philosophen selbst, dass sie seitens der Naturwissenschaft in Misskredit geraten sind, weil sie sich eben mit Dingen beschäftigen oder in Sphären zurückziehen, die für Naturwissenschaftler wenig von Bedeutung sind. Das auf der einen Seite die Wissenschaften gibt, die Hardcore-Wissenschaften, die harte Wissenschaft betreiben, empirische Wissenschaft, und auf der anderen Seite diese Laberköpfe, die man im Grunde genommen gar nicht besonders ernst nehmen muss. Ich bin der Überzeugung, dass Naturwissenschaft und Philosophie und Geisteswissenschaften, etwa auch gerade aktuelle Gehirnforschung, sich gegenseitig sehr wohl befruchten könnten. Das ist einerseits seitens der Philosophie wohlfeil ist, sich jetzt sozusagen abstinent zu verhalten. Ein Philosoph, der heute ernst genommen werden will und gehört werden will, der soll sich auch gefälligst auseinandersetzen mit diesen Wissenschaften und dem, was sie hervorbringen. Umgekehrt bin ich der Überzeugung, dass die Wissenschaften gut daran täten, sich auf philosophische Reflexion einzulassen. Denn keine Wissenschaft, keine einzige, gerade auch die Neurowissenschaften, bauen auf letztbegründeten Fundamenten auf, sodass immer wieder diese Reflexion auf die eigene Basis sehr sinnvoll wäre. Auch die kritische Reflexion auf die eigene Basis.
Aber geben Sie mir recht, dass es momentane Wahrheiten geben sollte.
Es gibt,
muss in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über diese Dialele bzw. das Münchhausen-Trilemma. Und in dieser Problematik stehen alle Wissenschaften. Also wenn eine bestimmte Erkenntnisbasis, von der ausgehend ich jetzt empirische Forschung betreibe, begründet werden soll, dann schlittere ich entweder in den unendlichen Regress und komme keinen Schritt vorwärts, oder ich bleibe im Zirkel hängen, oder ich sage Schluss aus, das ist jetzt mein Punkt, von dem ich ausgehe, und dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Ich finde das absolut legitim und unausweichlich. Ansonsten, ich kann nicht auf jeder Position immer weiter reflektieren, dann trete ich auf der Stelle, klarerweise. Deshalb ist es völlig legitim und sinnvoll, mit Hypothesen, die ich setze, oder mit Axiomen zu arbeiten, sagen, so, von da ausgehend versuche ich mit dieser Methode weiterzukommen. Das Problem oder die Gefahr bei vielen Wissenschaften ist die, dass man irgendwann vergisst, dass es eben eine Setzung ist und keine Letztbegründung. Weshalb viele Wissenschaften irgendwann verknöchern, in Sackgassen verlaufen oder in sich selbst leerlaufen. Das hat dann viel mit Machtverhältnissen zu tun, viel mit dem Dünkel von irgendwelchen ehemals aktiven Wissenschaftlern, die tolle Sachen gemacht haben, aber dann irgendwann saturiert sind, müde werden und das, was sie einmal erkannt haben, an ihre Studierenden als verbindliche Wahrheit weitergeben. Und wenn die das nicht entsprechend wiederkäuen, dann sind die unwissenschaftlich und fliegen raus. Das ist wie überall. Das ist die Gefahr. Und deshalb bin ich der Überzeugung, das ist auch eine der originären Aufgaben der Philosophie von Anfang an, genau da nachzuhaken und sagen, Moment, jetzt schauen wir, jetzt legen wir die Finger mal da an die Basis. Und wir erleben es ja, Sie haben es vorhin angedeutet, etwa in der Physik, dass es gerade die Querdenker sind und Leute, die sich nicht mit dem Überkommenen zufrieden geben, die sagen, Moment, ich ziehe das in Zweifel, diese Basis, die ihr als absolut unverbrüchlich geltend wiedergebt. Und gucken wir mal, wenn wir so ansetzen, vielleicht kommen wir in vielen Fragen, die bis dato völlig ungelöst sind, vielleicht kommen wir da weiter. Das halte ich für sinnvoll und wichtig. Jederzeit.
Das war Ihnen. Vorerst ein Statement, keine Frage. Zweifeln ist gut, verzweifeln ist schlecht, aber ohne Zweifel wird es wahrscheinlich keinen Fortschritt geben, wie Sie schon angedeutet haben. Und mich würde interessieren, wie Sie die Lage einschätzen zwischen Glaube, einschließlich der Religionen, mit der modernen Gehirnforschung und so weiter, die ja auch noch nicht allzu große Fortschritte, obwohl das angegeben wird, dass man ja schon alles weiß, aber was weiß man wirklich, da zweifle ich. Ja. Und wie würden Sie das beurteilen? Hat der Glaube eine große Zukunft? Gerade deswegen, weil man immer mehr verunsichert wird. Wir wissen immer mehr, aber wir können immer weniger damit eigentlich anfangen. Wir schaffen damit neue Probleme. Wir lösen ein Problem mit und eröffnen ein neues Problem. Ja. So geht es eigentlich immer ständig fort. Wir wissen jetzt so viel und bewältigen eigentlich die einfachen Probleme auf der Welt überhaupt nicht. Wie Sie sagen, menschliches Zusammenleben, wir werden immer mehr die Probleme der Menschheit zu überleben, die werden immer größer. Und wie sehen Sie da, oder sehen Sie da im Glauben zum Beispiel einen Ausweg, trotz des vielen Wissens?
Also zum einen glaube ich nicht, dass es einen wirklich fundamentalen Unterschied gibt zwischen dem Glauben, dem religiösen Glauben einerseits und der Wissenschaft auf der anderen Seite. Die Wissenschaft, wie es Paul Feierabend formuliert hat, ist eine Veranstaltung, die frech ist, die großmäulig ist, die auftritt eben mit dem Anspruch, wir wissen und ihr glaubt nur. Aber alle Wissenschaft, ich habe es ja gerade angedeutet, beruht auf Fundamenten, auf Axiomen, die letztendlich Glaubenssätze sind, die so festgelegt wurden, so und das ist unsere Basis. Die sind nicht letztbegründet. Dass das legitim ist, ist eine andere Frage. Aber die Wissenschaftler selbst vergessen das irgendwann und sagen, ja, wir machen ja harte Wissenschaft auf festen Fundamenten und die anderen glauben nur. Also von daher, von dieser epistemologischen Basis her, glaube ich, ist es gleichwertig. Die einen glauben das und die anderen glauben was anderes. Und zum anderen bin ich der Überzeugung, dass Wissenschaft keine Orientierung in dem Sinne vermitteln kann, wie es etwa Weltanschauungslehren können oder auch Religion. Wissenschaft, etwa die Neurowissenschaften, kommen in Verbindung mit anderen Weltanschauungsgesichtspunkten natürlich zu klaren Aussagen im Hinblick auf die Existenz einer Seele. Wenn es die nicht gibt, gibt es auch keine Unsterblichkeit. Dann streichen wir auch das Konzept Gott. Brauchen wir ja keinen mehr, weil wenn es kein Jenseits gibt, was brauchen wir dann einen Gott? Soll der da alleine rumspielen oder wie, wenn er kein Richter mehr sein kann und so. Ne? Ja. Also Moment, mein sofort, ja. Mein, um das zu beantworten, mein Gedanke ist schon, dass der Glaube sehr wohl seine Berechtigung behalten wird und auch einfach einem Bedürfnis sehr vieler Menschen entgegenkommt. Und wenn dann irgendwelche Wissenschaftler auftreten und sagen, sie können beweisen, dass es sowas nicht gibt, naja, es gibt keinen Gottesbeweis, aber das Gegenteil ist genauso wenig zu beweisen.
Die Frage ist, was hilft wie im Leben?
Richtig, ja. Klar. Nur Kant ist ja dafür schon von der Kirche geprügelt worden, dass er genau mit diesem pragmatischen Argument gesagt hat, ich halte am Gottesglauben fest, weil es einfach meinem Vernunftbedürfnis am besten entspricht und weil es mich dieses Leben besser, gelassener, zufriedener und hoffnungsvoller leben lässt. Aber das ist ja zu wenig, wenn ich Gott sozusagen nur als regulative Idee setze, die meinem persönlichen Bedürfnis dient. Das.
Ja, das, okay. Ich wollte nur kurz Sie um Geduld bitten. War das noch ein Einwurf zu diesem Thema, bevor es zum anderen Thema
geht? Moment, also nur mit Mikro.
Ich gebe es Ihnen gleich wieder. Moment.
Bitte sprechen Sie.
Ich wollte einfach zu dem Thema Wahrheit oder Wirklichkeit sagen, nachdem das alles ja objektiv ist, setzt das nicht voraus, dass man...
Was ist objektiv?
Subjektiv, okay. Entschuldigung. Nachdem das alles subjektiv ist, setzt nicht ein Streben nach einer Gottheit nach der objektiven Wahrheit voraus? Das heißt, man will über die Illusion, oder möge es auch wirklich sein, die Objektivität erlangen, weil nachdem es ja keine objektive Wirklichkeit gibt, sondern nur subjektive, braucht man ja irgendjemand, der diese Latte setzt.
Ja, aber das gilt für alle gleichermaßen. Wenn ein Gerhard Roth seinen radikalen neurobiologischen Konstruktivismus verkündet und sagt, alle Wirklichkeit ist Konstrukt subjektiver Gehirne. Subjektiver Gehirne. Dann konstruieren Sie Ihre Wirklichkeit, ich konstruiere meine, er konstruiert seine und wir führen alle Selbstgespräche. So, weil Sie sind ja für mich nur Konstrukt meines Gehirns, Inhalt meiner Wirklichkeit. Ich vermute, dass ich umgekehrt auch Inhalt Ihres Wirklichkeitskonstruktes bin, aber davon weiß ich nichts, weil ich ja nur mein Gehirn habe. Dann gibt es nur subjektive Wirklichkeiten. Und dann sind wir keinen Schritt weiter als die Sophisten. Und dann ist das eine Konstrukt einer objektiven Wahrheit, ob es jetzt ein religiöses ist, genauso subjektiv, dann ist es eine subjektive Objektivität, wie die physikalische subjektive Objektivität.
Soll heißen, jeder konstruiert sich seinen eigenen Gott.
Seinen eigenen Gott oder seine eigene absurde Wirklichkeit, in der es keinen Gott gibt. Oder, ja, darauf läuft es hinaus. Wenn dieser radikale Konstruktivismus stimmt. Ja, darauf läuft es dann zum Teil hinaus. Ja.
Entschuldigung, bitte.
Also jetzt muss ich mich melden. Ich folge dem Ganzen höchst interessiert. Meine Gedanken waren jetzt dermaßen, durch das Zweifeln geht es nicht in eine Richtung, dass wir eben fragen, eben unterteilen. Wir nennen es dann differenzieren, analysieren. Und jetzt sage ich mal, vorher hatten wir ganze Einheiten und jetzt haben wir es filetiert. Jetzt haben wir es geschlachtet. Wie immer die Einheit vorher war von unserem gedanklichen Konstrukt, aber jetzt haben wir nicht mehr das Ganze, jetzt irren wir mit Partikeln herum. Und in dem Zusammenhang beschäftigt mich auch sehr der Begriff Zeitgeist. Das Denken, glaube ich jetzt mal, das eine bestimmte Zeitepoche hervorbringt oder für wahr hält. Und das hätte mich auch noch sehr interessiert, so ein, zwei, drei Sätze zum Thema Zeitgeist. Philosophisch zu halten, weil mit diesem Philosophieren habe ich vorher so gedacht, mit diesem Differenzieren habe ich vorher so gedacht, wenn ich jetzt Liebe differenziere, dann kann ich sowas von analytisch herunterbrechen, und ich denke, dann bleibt nichts mehr übrig, dann ist
das wird ja schade. Ja, gerade in der Gehirn, wenn ich das jetzt hinten anpacken darf mit der analytisch sezierten Liebe, in der Gehirnforschung oder auch in der Soziobiologie geht man ja so weit, dass Liebe nichts anderes ist als ein Hormonzustand in bestimmten Bereichen des Zwischenhirns, im limbischen System und so weiter, erledigt. Und das wird ausgelöst über bestimmte Attraktoren, optische und akustische und Geruchseinflüsse und so weiter. Ne? Punkt, das hat alles mit der Romantik, kann man alles vergessen. Also wird definitiv so gemacht. Die Sache des Sezierens, des Zerlegens, einer der aktuellen wissenschaftskritischen Ansätze, macht zum Beispiel geltend, dass wir in der Wissenschaft dahin gekommen sind, dass wir über immer weniger immer mehr wissen. Also nur noch das Partikuläre, und dann gibt es Forscher, die ihr ganzes Forscherleben 30 Jahre über die Flügelstruktur der Drosophila forschen. Ne? Oder sonst irgendwelche Sachen, gerade in der Grundlagenforschung, wo man sich denkt, ja, nett, am Ende kriegt ihr noch einen Nobelpreis dafür oder so. Was bringt das für das Ganze? Und das gilt auch in den Geisteswissenschaften, dass hier diese Differenzierung so fein wird, dass die Leute hochspezialisiert sind, aber keinen Zusammenhang mehr sehen, keinen Überblick mehr haben oder irgendeinen holistischen Blick. Was mit vielen negativen Konsequenzen verbunden ist, etwa die Kommunikationslosigkeit zwischen den Disziplinen. Und viele der Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, erfordern einfach Kooperation, Synapse oder Synopse, Zusammenschau und Zusammenagieren. Und wenn alle so partikulär rumfutzeln, die sehen ja auch die Probleme gar nicht mehr, die Übergeordneten. Ja, das halte ich für zumindest teilweise eine bedenkliche Entwicklung, wo wir dann noch wieder anknüpfen könnten, was eigentlich nach meiner Überzeugung die Aufgabe der Philosophie wäre, hier wieder so eine Zusammenschau zu versuchen und auch die Vermittlung von Kooperation und Kommunikation zwischen den Disziplinen, aber viele Philosophen sind sich halt zu fein und bleiben lieber in ihren Elfenbeintürmen. Der Gedanke des Zeitgeistes ist natürlich ein absolut zutreffendes Phänomen. Das kennen wir aus der Wissenschaftsgeschichte, etwa im Zusammenhang mit Paradigmenwechseln, dass über eine gewisse Zeit ein gewisses Paradigma vorherrschte. Wenn wir jetzt ganz plakativ sind, das Paradigma des ptolemäischen Weltbildes, dass die Erde das Zentrum des Universums ist und alles andere dreht sich drum herum. Dieses Paradigma kippt zum kopernikanischen Weltbild und die Erde wird zum beliebigen Staubkorn in einer beliebigen Galaxie, irgendwo in einer Milchstraße. Paradigmata lösen sich ab. Das gilt natürlich auch in Kulturen, dass allmählich der Zeitgeist umschwenkt. Es gab im europäischen Kulturkreis lange dieses Paradigma, dass die europäische Kultur die absolut höchst entwickelte, die zivilisierte ist, die der Maßstab für den Rest der Welt ist, aus der man auch die Legitimation für Kolonialismus und so weiter ableiten konnte. Dieses Paradigma ist auch mindestens zum Teil gekippt und ist heute nicht mehr so dominant wie vielleicht vor 400, 500 Jahren. Ist es mit Ludwig Wittgenstein natürlich auch so, dass es Weltbildglauben gibt. Also wenn ich in einer bestimmten Kultur hinein geboren werde und in dieser Kultur aufwachse, sozialisiert wäre, eng kultiviert wäre, dann lerne ich ja keineswegs nur Sprache, sondern ich lerne mit der Sprache auch ein ganzes Set an Regeln, an Gepflogenheiten, an Sitten, an Normen, die halt das Zusammenleben in dieser Lebensform organisieren. Und ich sauge die sozusagen mit der Muttermilch auf. Das sind meine Selbstverständlichkeiten. Und in diesen Selbstverständlichkeiten denke ich, handle ich. Ich kann mich orientieren, ich spiele mit in dem Umfeld. Ich kenne die Regeln, ohne dass ich sie bewusst irgendwie reflektiert habe. Die habe ich einfach so drin. Ne? Und sobald ich über den Horizont oder die Grenze dieser Lebensform rausgehe, bums, eck ich an. Hä? Was machen die denn für einen Scheiß? Die wissen ja gar nicht, wie man das macht. Die machen das ja alles falsch. Und aus der Perspektive der anderen das Gleiche. Der weiß sich ja nicht zu benehmen. Die hatten das Gleiche. Ne? Und ich habe es ja im Vortrag nur einen Satz angedeutet, dass die Philosophie mit dem Staunen anfängt. Und dieses Staunen ist motiviert durch interkulturelle, im weitesten Sinne, Zusammentreffen. Plötzlich fangen die an und, hey, Moment, der erklärt dieses Phänomen ja völlig anders. Spinnt denn der? Vielleicht spinnt er ja nicht, vielleicht spinne ja ich. Und der sagt wieder was anderes. Und dass diese Einflüsse verschiedener Völker aufeinander, verschiedener Denkströme, offensichtlich, wenn man sich nicht den Schädel eingeschlagen hat, was ja in der Menschheitsgeschichte gang und gäbe war, dass das wechselseitig befruchtend war. Und dass dann dieser Zweifel kommt und dieser Zweifel eben diesen Fortschritt auslösen kann. Weiterentwickeln. Ob das eine Entwicklung hin zum Wahreren ist, die Frage müssen wir leider offen lassen.
Hier gibt es schon lange eine Frage.
Schau so skeptisch.
Bitte, bitte.
Es wird ja sicher Philosophen geben. Und
leider viel zu wenig.
Ja, das nehme ich an.
Ja, das ist natürlich zum Teil ein kulturelles Phänomen, etwa in unserer Kultur, dass Frauen einfach nicht zugelassen wurden zu bestimmten akademischen Ausbildungen und so weiter und ausgegrenzt, ausgeblendet wurden.
Das ist da ein Unterschied im Denkansatz oder irgendwas?
Also, dass es Unterschiede in den Denkansätzen, jetzt werde ich wahrscheinlich sagen, geprügelt, zwischen Frauen und Männern gibt, halte ich für unbezweifelbar. Und dass es verschiedene Wertigkeiten gibt und Präferenzen, dass es unterschiedliche, wenn wir zum Beispiel ein Stichwort nehmen, Aggression. Ja? Aggressivität spielt bei Männern einfach eine größere Rolle. Im gesamten menschlichen Verhaltenspotenzial spielt Aggressivität eine größere Rolle. Was zum Beispiel damit zusammenhängt, nachweislich, dass männliche Föten im Mutterleib mit bis zu 10-mal höheren Dosen an Testosteron überschwemmt werden. Und das hat eben entsprechende Auswirkungen. Und im männlichen Gehirn laufen gerade in den Bereichen, die die Sexualität steuern, viele Parallelen mit den Bereichen, die das Aggressionsverhalten steuern. Und das ist bei Frauen zum Beispiel anders geregelt. Sodass dieser Konnex Aggressivität, Sexualität bei Männern anders angelegt ist und auch anders ausgelebt wird als bei Frauen. Und dass daraus auch andere Denkansätze resultieren und andere Arten und Weisen, an die Wirklichkeit heranzugehen und das Leben zu interpretieren und mit dem Leben zurande zu kommen, liegt eigentlich auf der Hand.
Gibt es eigentlich weibliche Philosophinnen?
Ja, schon. Es gibt eigentlich nur weibliche Philosophinnen.
Aber gibt es konkrete?
Im 20. Jahrhundert eine der berühmtesten, Hannah Arendt, die viel zusammengearbeitet hat mit Heidegger, mit Karl Jaspers. Aktuell, also noch lebende, eine Dame, die ich sehr schätze, ist etwa Annemarie Pieper, die lange in Basel den Lehrstuhl für Philosophie hatte. Und ich habe die Frau Pieper kennengelernt, die hat in Basel diese konservative Fakultät auf Vordermann gebracht. Das war zum Schreien. Sie hat mir erzählt, wie sie zum ersten Mal zu einer Fakultätssitzung gegangen ist, wo die ganzen noblen Herren geschniegelt und geschriegelt und die Pieper geht mit der Jeans und dem T-Shirt hin. Und dann steht der Cerberus da vor der Fakultät und sagt, was wollen Sie denn hier? Und die Pieper sagt, Herr Junge, komm, schleich dich. Dann habe ich sie erlebt, das war so entwaffnend, nach einer Tagung an der Uni Passau, und da waren auch ein nobler Professor aus Marburg und ein mindestens so nobler Professor aus Spanien. Und die beiden haben sich dann am Tisch unterhalten, wer denn die bedeutenderen Bücher geschrieben hat und wessen Bücher in höherer Auflagenzahl erschienen sind und wessen Aufsatz in dieser Zeitschrift bahnbrechender war, bis es der Pieper zu viel wurde und sie sagte, hey Jungs, jetzt reicht, komm, hilft alles nichts, auspacken, Penislänge vergleichen. Dann war Schluss mit Gegockel.
Aber könnten Sie sagen, dass es andere Forschungsgebiete gibt für Philosophinnen? Kann man da ein bisschen was jetzt praktisch gesprochen, und klar, es gibt Unterschiedlichkeiten, die haben Sie sozusagen naturwissenschaftlich jetzt erklärt, aber gibt es in Ihrer Wissenschaft jetzt Forschungsgebiete, einfach eine empirische Feststellung?
Nee, also die Philosophinnen beschäftigen sich mit den gleichen Themen, den gleichen Themenstellungen. Die Frage ist, was kommt dabei raus? Was sind die Ergebnisse? Und da denke ich schon, dass es spezifisch weibliche Sichtweisen oder Ansätze gibt, dass man ein und dasselbe Problem, ein moralphilosophisches, erkenntnistheoretisches, aus einer anderen Perspektive und mit anderen Denkhintergründen beleuchtet. Und leider ist es halt so, in dieser sehr stark maskulin bestimmten Tradition, gerade der Geisteswissenschaften und der Philosophie, dass diese Ansätze halt an den Rand gedrängt werden. Wir haben es vorhin kurz unterhalten, Silvia Keller und ich, woran es denn liegt oder worauf es zurückzuführen ist, dass bestimmte Ansätze, Theorien, Thesen und so weiter sich durchsetzen und andere nicht. Hängt das davon ab, dass die objektiv besser sind oder nicht? Und meine These ist eben die, da schlagen wieder die alten Sophisten durch, Quatsch, das hat viel mit damit zu tun, dass Männer sich zum Beispiel besser in Szene setzen, dass sie besser gockeln können, dass sie dominanter auftreten, dass sie eine viel höhere Frustrationsschwelle haben, dass sie sich nicht so leicht einschüchtern lassen, dürfen sie auch nicht, weil sie müssen ja
aber es gibt ja auch, es sind schon Gesellschaftsmuster, die den Männern sozusagen diese Plattform eher ermöglichen als den Frauen. Wie schnell kommt eine Frau zur Professur und wie schnell ist es ein Mann auch im Wissenschaftsbetrieb? Also das ist schon gesellschaftlich auch gesteuert.
Ja, ne? Ja, aber das denke ich sind interdependente Prozesse und die Universitätsstruktur, eine gesamte Bildungsstruktur ist ja wiederum Spiegel dessen, was gesamtgesellschaftlich entstanden ist. Und wenn es sowas gibt wie typisch weibliche Ansätze und Perspektiven, dann werden die eben in einem Kontext, der von Maßstäben geprägt ist, die eben männlich sind, die kommen nicht nach oben. Die werden so schnell gedeckelt und ausgegrenzt, das hat ja mit Wissenschaft nichts zu tun. Da steht der Prof, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun und dann ist die draußen, weil er seinen Maßstab zugrunde legt. Und das ist dann das Maß aller Dinge, für alle Studierenden, so arbeitet man wissenschaftlich. Und wenn man so nicht arbeitet, ja, dann ist man draußen aus dem Spiel.
Zwei Hände, eine Frage.
Also wir haben gesagt, dass Wissenschaft epistemologisch gleichwertig mit Religion sei und da hier auch mit Ihrer Kritik an Roth angesetzt. Und ja, gibt es nicht neben Subjektivität und Objektivität noch ein drittes, nämlich die Intersubjektivität, die ja über der Subjektivität stehen müsste? Mhm.
Erstmal bitte Begriffserklärung, was ist die Intersubjektivität?
Wenn wir beide intersubjektiv in einem bestimmten Gesichtspunkt übereinstimmen. Wenn wir beide also sagen, Neurophilosophie ist von Hause aus Quatsch, weil die Gehirnforscher ja etwas im Gehirn messen, physikalische Prozesse, das ist ja schön und gut, können sie ja machen, aber was hat das bitte schön mit Mentalität, was hat das mit dem Geist zu tun? Das können Sie ja nicht messen, weil der Geist per Definition nicht materiell, nicht physikalisch messbar ist. Deshalb die ganzen Gehirnforscher von vornherein einen Kategorienfehler begehen. So, gut. Sind Sie der Meinung?
Bin völlig Ihrer Meinung.
Ich auch, dann sind wir intersubjektiv einer Meinung.
Okay.
Gibt es natürlich, das spielt wieder eine Rolle jetzt mit dem Aspekt des Zeitgeistes oder des vorherrschenden Paradigmas in einer bestimmten Gesellschaft oder in einer Scientific Community. Momentan ist es klarerweise so, ganz eindeutig, dass im 20. Jahrhundert die Biologie zur dominierenden Disziplin geworden ist, sich weitgehend durchgesetzt hat, vor allen Dingen die Evolutionsbiologie, und dass die Evolutionsbiologie auch in den Geisteswissenschaften, auch in der Philosophie sehr maßgeblichen Einfluss gekriegt hat. Und sehr, sehr viele Forscher weltweit sind sich darin einig, dass das sozusagen die grundlegenden Parameter sind, von denen man auszugehen hat, während andere Ansätze zurückgedrängt wurden. Ja? Dann habe ich Intersubjektivität. Aber ob diese Intersubjektivität irgendetwas damit zu tun hat, dass ein Ansatz objektiv wahrer ist als der andere, das hat schon Sokrates in Frage gestellt, der gesagt hat, und wenn alle Athener behaupten A und ich bin der Überzeugung, dass B, dann B. Oder? Ist die Frage so?
Hinlänglich, noch nicht hinlänglich.
Ja, aber sind dann Wissenschaft und Religion epistemologisch gleichwertig oder liegt das jetzt nur am Begriff der Epistemologie?
In der Basis denke ich schon, ja. Also wenn man bei den Prämissen ansetzt, wenn ich in der Wissenschaft an die Grundlagen gehe, an die Axiome, an die Prämissen, dann sind die in gleicher Weise nicht letztbegründet wie die Basissätze einer Religion, eines religiösen Glaubens. Natürlich können sie geltend machen, dass im Ausgang von von diesen Basissätzen Wissenschaft doch alles Mögliche hervorbringt. Errungenschaften, Hochhäuser können gebaut werden, Jumbo-Jets fliegen und so weiter und so weiter und so weiter. Es werden zahllose praktische Probleme gelöst und am Rande andere geschaffen, die vielleicht von noch größerer Dimension sind. Na, das ist ja die Ambivalenz des Erfolgs der Wissenschaften. Aber was die Basis anbelangt, bin ich der Überzeugung, das eine ist eine Glaubensbasis und das andere ist eine Glaubensbasis.
Aber müsste man nicht dann die Philosophie überhaupt vom wissenschaftlichen Diskurs ausschließen, die ja nach Wittgenstein eigentlich nur sinnlos ist?
Wittgenstein 1, Moment. Ne? Wittgenstein 1. Und im Traktatus versucht er ja, alle Fragen der Philosophie dadurch zu lösen, dass er nachweist, dass philosophische Fragen nicht falsch sind, sondern sinnlos. Sinnlos deshalb, weil sie nicht in gleicher Weise beantwortbar sind wie naturwissenschaftliche Fragestellungen. Also keine eindeutige Antwort möglich ist. Wittgenstein fällt aber selbst am Ende des Traktatus auf, schreibt er ja, dass seine eigenen Sätze, die er im gesamten Traktatus produziert hat, in diesem Sinne unsinnige Sätze sind. Und man jetzt über diese Leiter hinwegsteigt, auf die andere Ebene, die Leiter dann wegschmeißt. Und es endet ja mit dem berühmten Satz, wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Aber kurz vorher, wenige Sätze vorher, taucht ein mindestens genauso interessanter Satz auf, der lautet, wir fühlen, wichtig, wir fühlen, dass selbst wenn alle wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, die Probleme unseres Lebens noch gar nicht berührt sind. Wenn Philosophie aber etwas mit den Problemen unseres Lebens zu tun hat, und davon bin ich überzeugt, dann ist die Philosophie auf diese Weise, wie es Wittgenstein im Traktatus probiert hat, nicht einfach ad acta zu legen. Und interessanterweise, der Traktatus hat 80 Seiten, ja, in der Erstausgabe 80 Seiten, und damit waren alle Probleme der Philosophie gelöst. Ein für allemal. Wieso schreibt der Kerl dann noch über 20.000 Seiten Philosophie bis an sein Lebensende? Ganz Schluss war er offensichtlich noch nicht. Ne?
Er wollte sie eigentlich schon seinen Grundthesen entsprechen, wenn man sich die Aphorismen als Übergewissheit ansieht oder die philosophischen Untersuchungen. Es wird eigentlich nur nachgedacht und nicht philosophisch mehr wirklich zu begründen getrachtet.
Das ist richtig, ja. Wobei Übergewissheit halte ich für ein hochspannendes Buch und auch für ein sehr fruchtbares, gerade im Hinblick auf solche Ansätze wie Zeitgeist oder so, der Weltbildgedanke in Übergewissheit, steht doch ganz eindeutig in dieser Tradition der skeptischen Philosophie. Wittgenstein setzt sich ja in Übergewissheit sehr kritisch auseinander mit den Thesen von George
Aber auch mit dem Zweifel sehr kritisch. Hm? Er sagt ja auch, dass man für jeden Zweifel einen gewissen Grund braucht.
Ja, klar, sicher. Wittgensteins Argument ist ja, es ist einfach in unserem Kontext nicht sinnvoll in Frage zu stellen, ist das meine Hand? Wenn ich das ernsthaft in Zweifel ziehe, dann werden die Leute hier sagen, naja, jetzt ist er völlig weggedreht. Das ist in unserem Kontext nicht sinnvoll zu bezweifeln. Das zählt zu den grammatischen Sätzen unseres Weltbildes und unseres Weltbildglaubens. Aber jetzt zu sagen, das ist eine unverbrüchliche, absolute Wahrheit, damit setzt sich Wittgenstein gerade in Übergewissheit auch kritisch auseinander.
Und welchen Beitrag könnte die Philosophie dann überhaupt zur Wissenschaft beitragen? Gibt es da irgendein Beispiel oder so ein konkretes?
Ich habe es vorhin ja schon gesagt, also ich sehe den Beitrag der Philosophie darin, immer wieder in Frage zu stellen, zu hinterfragen.
Ja, das können die Wissenschaftler ja selbst auch. Also das könnten die Wissenschaftler ja selbst
auch. Tun es aber nicht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn Sie die frühen Platon-Dialoge etwa zu Rate ziehen. Wie läuft das immer? Es geht um eine philosophische Fragestellung, etwa in dem Dialog Laches, um die Tapferkeit. Wie wird die Tapferkeit definiert? Wen frage ich da? Natürlich einen General, einen Heerführer, der muss sich ja auskennen. Und der Macker kommt natürlich und sagt, hey, ja klar, der Fachmann, frag mich nur, ich sage dir, wo es lang geht und was Sache ist. Und der Philosoph fragt und der kriegt eine Definition und dann sagt er, Moment, das habe ich aber so jetzt nicht ganz verstanden, kannst du mir das noch ein bisschen genauer erläutern? Und der andere, der arme Kerl, versucht zu erläutern und steckt schon in der Falle sozusagen. Und es wird immer wieder deutlich gemacht, dass das vermeintliche Wissen des Fachmanns eben nicht auf einem letztbegründeten Wissen basiert, sondern auf irgendwelchen Behauptungen aufgebaut ist. Und das gilt heute nach wie vor. Auch heute, schauen Sie doch die Finanzkrise oder so, da standen doch über Jahrzehnte die Macker und haben uns erklärt, so läuft das. So und so ist das und so muss das gemacht werden. Und Abermillionen Schafe sind hinterhergelaufen und haben sich ihre Aktien und ihre Fonds gekauft, weil sie genauso gierig sind wie die Manager und sind denen hinterhergelaufen. Und jetzt? Was ist denn das für eine Wissenschaft, die Finanzwissenschaft oder die Wirtschaftswissenschaft, wenn so ein Debakel passiert? Das hat den Status der Wahrsager im Mittelalter, die in die Glaskugel geschaut haben. Also, ja, Spekulationswissenschaft. Also ich tue mich sehr schwer mittlerweile, auf der einen Seite sagen Philosophie und auf der anderen Seite Wissenschaft. Da ist viel Propaganda im Spiel, da ist viel Marketing im Spiel, da ist viel Selbstvermarktung, Selbstverkaufen, genau wie bei den Sophisten im Spiel.
Ich hätte dann noch eine kleine Frage zur Neurobiologie, weil die Philosophie sehr stark zur Zeit auf die Neurobiologie einschlägt. Hat die Philosophie da irgendeinen konstruktiven Beitrag gebracht in dieser Diskussion oder immer nur die Methode?
Also ich weiß nicht, wie weit Sie den Diskurs kennen und verfolgen. Es stimmt schlechterdings nicht, dass die Philosophie auf die Neurobiologie einschlägt.
Ja, gewisse das Philosophen.
Schlechterdings falsch. Ja. Ich beschäftige mich auch mit der Neurobiologie, finde das hochspannend, das Forschungsfeld. Und schlage nicht drauf ein, sondern versuche wirklich da irgendwie einen konstruktiven Dialog zustande zu bringen. Und die gesamte Tradition der materialistischen Philosophie hat zum Beispiel überhaupt gar kein Problem mit der Neurobiologie. Ein Thomas Hobbes würde sagen, habe ich doch immer schon gesagt, oder ein Epikur oder so, was habt ihr für Probleme? Ja, die Neurobiologie bestätigt das, was ich immer schon gesagt habe. Es gibt natürlich eine Tradition der Philosophie, vor allen Dingen idealistische Philosophie, oder Geistphilosophie, die von vornherein sagt, das ist per Definition ein Quatsch, weil die Neurowissenschaftler das nicht messen können, was sie behaupten zu messen. Geist geht ja gar nicht. Und die sind in der Tat stur und machen so und grenzen ab, so aus. Die gibt's, halte ich für fruchtlos. Aber zu sagen, die Philosophie schlägt auf die Neurobiologie ein, ist...
Ja, aber was wäre dann zum Beispiel fruchtbar? Also ich habe bis jetzt noch keinen wirklich sehr konstruktiven Beitrag zur Neurobiologie aus der Philosophie gesehen.
Ja, das
meistens immer nur mit
was ich gelesen habe.
Ja. So, ne? Ergibt dann nur ein kleines Beispiel oder irgendeinen Literaturhinweis oder irgendwas?
Es gibt zahllose, wenn Sie Michael Pauen lesen oder John Haynes, es ist immer der Versuch, mit diesen Forschungsergebnissen der empirischen Neurowissenschaften zurande zu kommen. Und umgekehrt sind es ja gerade auch aufgeschlossene Neurowissenschaftler, die sagen, jawohl, wir brauchen diesen Dialog, weil wir mit unseren Methoden ja etwas messen im Gehirn und was wir dann machen, ist interpretieren. Wenn Sie das Qualia-Problem zum Beispiel, Qualia-Problem heißt, Sie erleben einen Sonnenuntergang oder trinken Sie jetzt gerade ein Stück Rotwein, ne? Dann haben Sie ein qualitatives Erlebnis, ein Geschmackserlebnis, ein Genusserlebnis. Und Hardcore-Neurowissenschaftler sagen, alles findet da statt. Es gibt nichts anderes als das Feuern der Neuronen. Das ist das Einzige, was real existiert. Das qualitative Erlebnis in der ersten Personperspektive ist nichts anderes als eine Illusion. Lassen Sie sich das einreden. Lassen Sie sich einreden, Sie trinken ja keinen Rotwein, Sie trinken Rotwein. Lassen Sie sich einreden, dass das qualitative Erlebnis, das Sie ja haben, wenn Sie den Rotwein trinken, ich hoffe es jedenfalls, keinen Krautlichen ausschenkt, dass das nichts anderes ist als das, was sich da abspielt, zeitgleich oder vielleicht sogar ein bisschen vorher.
Das ist der Grund, warum der Gerhard Roth seinen Physikalismus nicht ontologisch nicht reduktionistischer
Physikalismus. Ja, dann erklären Sie mir bitte mal, wie man ein bisschen schwanger sein kann. Wie ein bisschen. Ich weiß nicht, was nur nicht reduktiver Physikalismus sein soll. Roth ist Physikalist. Alles ist Physik, alles ist physikalisches Weltbild.
Ja, aber nicht auf einer ontologischen Ebene.
Das physikalische Weltbild ist in sich geschlossen. Ja? Das vertritt Roth. Mentale Einflüsse oder sowas oder Einflüsse nicht physikalischer Art sind nicht vorgesehen. Jetzt arbeitet unser Gehirn als physikalisches System und bringt sowas wie mentale Phänomene hervor. Ja? Und diese mentalen Phänomene sollen jetzt nicht vollständig auf diese physikalische Basis des Gehirns, also des Klumpens da, reduziert werden können. Mit Verlaub, ich habe dem Roth die Frage gestellt, aber was ist jetzt die Differenz zwischen dem Mentalen und der physiologischen oder physikalischen Basis? Wie beschreiben Sie diese Differenz, wenn die nicht reduktionistisch ist? Ist jetzt dieses Mentale, was Sie ja anerkennen, ein physikalisches Phänomen oder ist es keins? Und wenn es keins ist, was ist es dann?
Ich glaube, dann das hat erklärt.
Ich möchte dann langsam den Dialog im Sinne sozusagen der Allgemeinheit beenden, aber ich wollte jetzt die letzte Frage hätte ich schon noch mich gefreut. Und dann gibt es nämlich dann noch eine Frage von Frau Keller selbst.
Roth hat ja unterschieden zwischen zwischen Wirklichkeit und Realität. Und er sagte, dass das Gehirn, das in der Realität existiert, das Gehirn, das wir untersuchen, als Wirklichkeit uns preisgibt und zugleich den Geist. Und das wäre dann beides auf der gleichen ontologischen Ebene.
Ja, cool. Feine Sache. Nur liegt auf der gleichen Ebene wie Kants transzendentales Ich. Ich finde das eines der lustigsten Beispiele bei Roth, der ja auch studierter Philosoph ist. Jetzt überlegen Sie sich das mal. Unsere gesamte Wirklichkeit ist konstruierte Wirklichkeit. So, wer konstruiert denn die Wirklichkeit? Ja, das Gehirn. Aha, Moment, aber das Gehirn ist doch Inhalt meiner Wirklichkeit, oder? Ja, das Gehirn ist Inhalt meiner Wirklichkeit. Und deshalb ist das Gehirn, das Inhalt meiner Wirklichkeit ist, auch Konstrukt, klarerweise. Ne? Ja, aber wer konstruiert denn dann das Gehirn, das Inhalt meiner Wirklichkeit ist und die gesamte Wirklichkeit, die... Ja, das macht das reale Gehirn. Das bitte was? Ja, das reale Gehirn, das dem konstruierten Gehirn in unserer Wirklichkeit zugrunde liegt. Ja, aber Entschuldigung, Roth, du hast mir doch vorhin gerade erklärt, dass wir keinen epistemischen Zugang zur Realität haben, sondern dass wir immer in unserer konstruierten Wirklichkeit leben, aus der wir nicht raus können. Ja, woher weißt du denn, dass es sowas wie ein reales Gehirn gibt? Das könnte doch die Matrix sein. Das könnte doch irgendein Gott sein, der Betrügergott oder sonst was. Das ist genauso beliebig. Es liegt auf demselben Begründungslevel. Das reale Gehirn ist ein reines Konstrukt, dann ist es immer wieder in der Wirklichkeit. Da war der Kant ehrlicher, der gesagt hat, dieses transzendentale Ich, ich gebe es zu, ist eine zirkuläre Veranstaltung und eigentlich ein ganz leerer Begriff, über den ich gar nichts sagen dürfte. Roth darf. Er ist ja auch Wissenschaftler.
Zweifeln Sie nicht, Sie sitzen noch im Kepler-Salon. Eine letzte Frage.
Ja, mich hätte noch interessiert, irgendwie so diese Neurophilosophie, also falls es sich durchsetzen würde, man würde irgendwie daran glauben, was für eine Gesellschaft würde daraus entstehen? Würde es noch Gut und Böse geben? Würden wir überhaupt schuldig sein? Könnten wir alles tun, was wir wollten? Weil wir sind ja nicht mehr als nur das, also wir sind ja nicht wirklich. Mhm. Was würde daraus, also was würde es verändern? Würde es überhaupt irgendetwas verändern?
Also ob es etwas verändern würde, da gibt es die verschiedenen Auffassungen. Die schwankt da auch immer hin und her. Ich kann mir einerseits vorstellen, dass es sehr weitreichende Veränderungen gäbe, auch einhergehend mit so einer Pandemie der psychischen Zusammenbrüche, weil das einfach schwer zu akzeptieren ist. Das ist mich, ich erlebe mich doch verdammt nochmal. Und mich soll es gar nicht geben, sondern ich bin nur sozusagen, was im präfrontalen Kortex ankommt, im sogenannten Bewusstsein, ist alles nur ferngesteuert durch das limbische System und andere Strukturen des Gehirns. Und meine rationale Kontrolle, die reduziert sich auf so einen Nanobereich. Ist das auszuhalten? Und der andere Gedanke ist, es ändert sich gar nichts. Es läuft alles weiter wie bisher. Eine breite Literatur, eine breite Diskussion gibt es im Hinblick auf diese Konsequenzen der Neurophilosophie, im Hinblick auf Fragen der Schuld, der Verantwortlichkeit, der Sinnhaftigkeit von Strafe, Sühne und so weiter. Da bricht natürlich alles weg. Also unser klassisches Verständnis oder traditionelles Verständnis von Schuld, das einhergeht mit Verantwortlichkeit, also der Zuschreibung einer Tat, eines Verbrechens an eine Person, die auch anders handeln hätte können, wenn sie nur anders entschieden hätte. Das bricht weg, das gibt es nicht. Und deshalb müssen wir Begriffe wie Schuld, Strafe und so weiter anders interpretieren. Die müssen wir so interpretieren, dass es jemanden gibt, der eine Tat getan, faktisch etwas getan hat, was sozusagen systeminkompatibel ist, mit den Erfordernissen eines sozialen Systems nicht verträglich ist. Und dass dieses System dann, in Anführungszeichen, berechtigt ist, zu schauen, dass dieses systeminkompatible Subjekt irgendwie entweder umgepolt wird, das geht so weit, dass man halt, was ja auch schon zum Teil schon gemacht wird, über Medikamente oder durch Gehirnoperationen bestimmte Areale lahmlegt, die für bestimmte Verhaltensmuster zuständig sind. Aber das hat mit Schuld nichts zu tun. Das hat einfach mit, ja, mit Fehlfunktion zu tun im Hinblick auf die Bedürfnisse einer Gesellschaft. Aber nichts mit dem traditionellen Verständnis von Schuld. Aber das ist alles im Schwange.
Gut. Herzlichen Dank für einen sehr interessanten Vortrag. Herzlichen Dank für viele, 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 viele gute Fragen. Das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank und bleiben Sie noch, wenn Sie möchten, hier im Kepler-Salon. Danke. Danke, vielen Dank. Sehr schön.